Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ehrlich gesagt wünsche ich mir von allen Staaten, dass sie mehr tun. Ich würde mir von Deutschland wünschen, dass es die Initiative ergreift und mehr tut für Raif, insofern, als man Raif Badawi zum Beispiel Asyl anbietet in Deutschland. Oder dass man ihm die deutsche Staatsbürgerschaft verleiht beispielsweise, das würde ich mir wünschen.
So gestern bei einer Pressekonferenz der Deutschen Welle Enza Faidar, die Frau des Bloggers Raif Badawi, der seit 2012 in einem saudischen Gefängnis sitzt, der Vorwurf, er habe den Islam beleidigt. Obwohl er den Vorwurf zurückweist, wurde er zu 10 Jahren Haft, einer Geldstrafe und 1.000 Peitschenhieben verurteilt. Nach 50 Peitschenhieben wurde die Strafe ausgesetzt. Die weltweite Kritik zeigte offenbar Wirkung. Offiziell wurden jedoch gesundheitliche Probleme angegeben. Enza Faidar hat nun die Gründung einer Stiftung angekündigt, die als Plattform für Pressefreiheit in der arabischen Welt dienen solle. Mehr nächste Woche, denn Frau Haidar wird Gast sein beim M100 Sanssouci-Kolloquium. Was gibt es in diesem Medienmagazin vom 12. September 2015? IFA war gestern, IBC ist heute. Die Akzeptanz von DAB Plus entwickelt sich stetig, aber zögerlich. Und Gerüchtejournalismus, eine Bilanz zum Start der Online-Plattform BuzzFeed Deutschland vor einem Jahr. Ja, und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin, letzte Woche noch live von der internationalen Funkausstellung der IFA 2015. Mittlerweile haben die Kollegen dort alles abgebaut, das Studio ist wieder zusammengelegt, aber auch die Messe ist schon wieder wupp weg. Aber zum Glück gibt's ja schon wieder eine neue, die IBC in Amsterdam. Dort treffen sich ja nicht nur Technikfreunde, sondern auch die, die in den Sendeanstalten Technik erneuern müssen. Insofern ist das dann eben ganz interessant, was dort möglicherweise ausgestellt wird, weil das, was dort dann angesehen wird, möglicherweise für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann irgendwann mal vielleicht auch als Zuschauerinnen und Zuschauer nutzbar wird. Und deswegen fragte ich kurz vor der Sendung, weil sein Shuttle, der geht in 4 Minuten schon wieder, da ist die IBC etwas Medienmagazin inkompatibel, fragte ich den Technik- und Medienredakteur von Radio Bremen, Michael Reimann, kurz vor der Sendung, was auf der IBC ausgestellt wird, was nicht schon auf der IFA präsentiert wurde.
Also erstmal wird viel gezeigt, was man auch schon im letzten und vorletzten Jahr sehen konnte. Vielleicht mit ein paar Updates. Es sind viele Parallelen zur IFA in der Tat. Während die IFA ja mehr so für die Konsumenten da ist, ist das hier mehr so für die Pros, also die Profis. Zum Beispiel die ganzen 3D-Brillen, die wir ja auch auf der IFA gesehen haben, die kann man hier auch angucken in der Future Zone. Da kann man zum Beispiel Live-Video gucken durch so eine Brille. Aber was hier auch ein ganz großes Thema ist, da war ich eben kurz, bevor ich zu dir gekommen bin, nochmal eben kurz, Drohnen in allen Größen und Formen. Teilweise für Live-Berichterstattung, teilweise für Kino- und Filmproduktion, aber auch für die Polizei zum Beispiel.
Bereits vor 2 Jahren hast du ja 8K-Fernseher auf der IBC gesehen. Die Sender sind jedoch immer noch dabei, normales HDTV überhaupt einzurichten, ihre Senderlagen darüber laufen zu lassen. Siehst du jetzt auf der IBC den Technikschrott von morgen, weil kaum ein Sender das kaufen wird, was da heute zu sehen ist?
Also wenn du 8K als Technikschrott bezeichnen willst, ja, das steht immer noch rum und immer noch in der Future Zone. Allerdings hat immerhin der japanische Sender NHK, also NHK, der hat letztes Jahr schon 8K gezeigt und die haben das schon im Regelbetrieb und in diesem Jahr was Neues, nämlich 8K HDR, also High Dynamic Range. Und die Bilder, die das japanische Fernsehen da auf dem 85 bis 90 Zoll Monitoren zeigt, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber sind wir mal ehrlich, bis das bei uns in den Wohnzimmern ankommt, also da gehen noch ein paar Jahre ins Land.
Und dann kann es ja sein, dass man gleich auf 16K umstellt, oder?
Naja, die Frage ist, ob das noch Sinn ergibt. Also dann, das ist doch nur noch, weil man es kann und nicht mehr, weil man es braucht. Also 8K sieht schon sehr gut aus, aber dann, wer hat schon einen Kinosaal zu Hause?
Was gibt's denn Neues im Bereich Hörfunk?
Also das ist ja eine sehr allgemein gehaltene Frage für so einen großen Bereich. Habe ich letztes Jahr, ich erinnere mich noch dran, habe ich mal von virtuellen Mischpulten gesprochen. Dieses Jahr ist, glaube ich, das große Thema oder eins der großen Thema vernetztes Produzieren, also Audio over IP zum Beispiel, auch das, was wir hier gerade machen. Es ist also nicht mehr nötig, dass Studio und Technik am selben Ort stehen müssen. Also Studio zum Beispiel in Stadt A und die Technik dazu in Stadt B. Und auch die Infrastruktur eines Funkhauses, wenn man das zukünftig überhaupt noch braucht, wird sich ändern. Es müssen nicht mehr hunderte Kilometer Audiokabel verlegt werden. Ein paar Glasfasern reichen dafür, weil die gesamte Signalstruktur eben über IP geht. Aber ein Punkt, der ist auch sehr interessant, gerade hier in den Niederlanden, man tendiert immer mehr zum bewegten Bild. Du wirst dich erinnern, auf der IFA haben wir das ja auch gemacht, Visual Radio. Und hier auf der Messe wird das schon in so, sagen wir mal, relativ kompakten, verbesserten Versionen gezeigt.
Also heißt das intelligentere Schnitte oder mehr Kameras oder was ist da die Verbesserung?
Also die Verbesserung ist die Benutzerfreundlichkeit. Ich habe ein Studio gesehen, da hast du zwei Bildschirme. Auf dem einen hast du deine Sendeliste, wie du es kennst als Radiomensch. Und auf der anderen Seite hast du halt diesen Bildschirm mit den ganzen Kamerasteuerungen. Und in der Sendeliste, das ist auch tatsächlich keine Musik mehr im Sinne ein Audio, sondern das sind Videos. Und du spielst halt, wenn du Musik spielst, ein Video und kannst das auf dem zweiten Monitor wunderbar kontrollieren. Und du hast auch nur noch so ein kleines Mischpult und nicht mehr irgendwie 50 Computer da rumstehen. Das ist also alles sehr viel kompakter geworden und vielleicht wird es dann auch besser akzeptiert von den Sendern.
Nun heißt es ja, es gibt keine Alternative zur Digitalisierung des Radios, obwohl noch 90% UKW hören. Doch digital ist ja nicht gleich digital, wie wir wissen. Webradios streamen ja auch digital. Und wenn es nach der Dominanz der Aussteller geht bei der IBC, was ist deine Einschätzung? Ist der Trend eher für DAB Plus oder geht es eher in Richtung Internetstream bei der Digitalisierung des Radios?
Also das ist sehr interessant zu sehen. Hier stehen FM, DAB Plus und DVB-T2 Hersteller, also Hersteller von Senderstrukturen oder Infrastrukturen, friedlich nebeneinander. Und ich würde mal sagen, es ist so, in-house ist und auch zwischen den Häusern ist Audio over IP, also Internet. Und abgestrahlt wird aber immer noch terrestrisch und DAB Plus ist überhaupt kein Widerspruch. Ich glaube auch sogar in vielen Ländern oder würde man sagen fast allen Ländern ist Digitalisierung des Radios kein Thema. Ich glaube, die machen sich das alle nicht so schwer wie wir in Deutschland. Da wird das einfach gemacht. Und die Technik steht hier nicht unter einem besonderen Fokus. Du läufst einfach durch die Halle und läufst auch mal an einem Hersteller für DAB Plus Sender vorbei und direkt daneben steht ein FM-Sender. Das ist alles irgendwie völlig unaufgeregt hier.
Ja, wie aufgeregt es in Deutschland zurzeit ist, werden wir gleich hören. Dir erstmal vielen Dank, Michael Reimann, Medienredakteur von Radio Bremen und man kann ruhig sagen Technikfreak. Vielen Dank für den Bericht von der IBC in Amsterdam.
Radio 1. 1. Nur für Erwachsene.
Sie hören Radio 1. Per UKW, Kabel, Satellit, Internet und natürlich DAB+. Und wir lassen jetzt die Kuh fliegen.
Ich habe im vergangenen Jahr erklärt, die Kuh fliegt. Heute würde ich formulieren, die Kuh fliegt und sie nimmt, wenn auch langsam, aber sie nimmt Tempo auf. Skeptiker sagen, naja, das ist doch alles noch auf niedrigem Niveau. Das stimmt natürlich. Aber es gibt auch keinen wirklichen Marketingdruck. Es gibt auch noch kein wirklich klares Signal, dass die Entwicklung auch in Deutschland hin zu DAB Plus unumkehrbar ist. Wir brauchen einen Masterplan. Wir wollen ihn erarbeiten. Wann haben wir ihn denn?
Täglich grüßt das Murmeltier. In diesem Fall ja in einem Rhythmus, der vielleicht auch irgendwie nervt. Nämlich seit gefühlt über 20 Jahren ist das Thema hier auf diesen Wellen. Ob nun noch bei Radio Brandenburg oder dann auch schon ab 97 bei Radio 1. Immer wieder wurde durchgestartet, wurde gefragt, warum setzt sich DAB Plus nicht durch? Oder früher DAB einfach nur, Digital Audio Broadcasting. Und in dieser Woche war wieder Zeit, die Erbsen zu zählen. Das heißt also zu zählen, wie viel DAB Plus Geräte sind in den Haushalten, wie ist das Kabel digitalisiert, wie empfangen die Leute vielleicht über Satellit auch das ein oder andere Programm. Und konzentrieren wir uns mal auf die tatsächliche Digitalradio-Zählung. Und da konnte ich Thomas Fuchs fragen, er ist Koordinator des Fachausschusses Techniknetze Konvergenz der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten und die Generaldirektor der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein, wie er das einschätzt mit der Kuh.
Ja, die Kuh fliegt immer höher. Wir haben wieder einen Anstieg um ein Drittel auf jetzt 10% Nutzung. Das ist das erste Mal, dass die DAB-Nutzung zweistellig ist. Wir haben dazu eine Internet-Radio-Nutzung, die etwa bei 15-20% liegt, je nachdem, was man dazu zählt. Insofern kann man sagen, die digitale Nutzung des Radios steigt weiter an. Aber man darf sich nichts vormachen. Über 90% hören immer noch über UKW. Insofern gibt es Anstieg im Digitalen. Aber das Hauptgerät für die Radionutzung ist immer noch das klassische UKW-Gerät.
Leider sagen einige, die möchten, dass das Digitalradio sich schneller durchsetzt. Man könnte doch ähnlich wie beim Fernsehen sagen, dann und dann ist ein Stichtag, dann müssen alle umrüsten. Das hatte ja bei DVB-T ganz gut geklappt, aber das lag natürlich auch daran, dass nur noch wenige analog sahen und es möglich war, durch geringe Gerätepreise und durch erhöhtes Programmaufkommen, sage ich mal, den Leuten dann auch einen Mehrwert zu verkaufen. Ich fragte Martin Deitenbeck, Mitglied im Fachausschuss Technik, Netze, Konvergenz der DLM und Geschäftsführer der Sächsischen Landesmedienanstalt, wann denn ein Umstieg möglich sei, ob überhaupt geplant sei.
Also wir sind mittlerweile so weit gekommen, dass wir sagen, man kann konkret über einen Umstieg reden. Das ist kein Teufelszeug mehr. Die ARD oder die öffentlich-rechtlichen Veranstalten haben entsprechende Mittel angemeldet, haben einen Plan für einen Umstieg. Die Landesmedienanstalten seit Juni auch und das ist heute vorgestellt worden.
Aber Willi Stoll, der Chef des Deutschlandradios, sagte, Deutschland hätte keinen Masterplan.
Nein, einen verabschiedeten Masterplan, so ähnlich wie in Großbritannien, dass man sagt, wenn 50% der Nutzung digital ist, ab dann noch 5 Jahre, das haben wir noch nicht. Aber wir haben jetzt identifiziert, dass es 2 Phasen gibt, eine Aufbauphase, bis zu deren Ende bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen. Und wenn das erfüllt ist, und das kriegen wir in 2, 3, maximal 4 Jahren hin, dann muss man sich zusammensetzen und wirklich festlegen zwischen allen Marktbeteiligten, wie lange soll es denn noch gehen, parallel mit Digitalradio und UKW. Und am Schluss steht dann auch die Abschaltung.
Sie haben in Ihrem Vortrag deutlich gemacht, es gibt keine Alternative zu DAB+, haben noch andere technische Verfahren vorgestellt. Der wesentlichste Grund, warum es im Digitalradiobereich nur DAB+ sein kann, ist welcher?
Das, was ich vorgestellt habe, war das Ergebnis einer Untersuchung der TKLM, was die Verbreitung für lokalen und regionalen Hörfunk angeht. Also dass Digitalradio aufgrund seiner Gleichwellenfähigkeit für landesweite und bundesweite Programme das einzig Sinnmachende ist, das steht schon lange fest. Aber wir hatten eben das Problem, dass man in einem Bouquet immer mehrere Programme unterbringen muss, damit es für den Einzelnen relativ günstig wird. Und wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen eben diese kleinteilige Lokalrundfunklandschaft. Die hätten gerne alle ihr exklusives Verbreitungsgebiet, was sie jetzt bei UKW haben. Und deswegen sind da Alternativen untersucht worden. Aber auch da das Ergebnis, UKW lässt sich so zwar abbilden, aber nicht wirtschaftlich und DAB wäre schon das Richtige. Auch in Nordrhein-Westfalen müsste man sich überlegen, ob man nicht tatsächlich die Versorgungsgebiete ein bisschen großzügiger strickt, als sie jetzt gestrickt sind. Denn ganz ehrlich, von diesen 44 Lokalgebieten in NRW bei UKW sind auch nicht alle wirtschaftlich.
Herr Brautmeier, der Direktor der Landesmedienanstalt in NRW, zeigt Ungeduld. Versuche ich es mal ein bisschen diplomatisch zu sagen. Könnte es sein, dass die Ungeduld überspringt auf andere Landesmedienanstalten?
Also ich begrüße das sehr, dass Nordrhein-Westfalen jetzt diesen Call for Interest veröffentlicht hat. Man darf ja nicht vergessen, dass die Struktur in Nordrhein-Westfalen eine ganz, ganz eigene ist. Das Lokalradio, wie das da funktioniert mit Radio NRW, unter Beteiligung des Westdeutschen Rundfunks, also wenn man es jetzt ganz 1:1 nimmt, gibt es gar kein privates Radio in Nordrhein-Westfalen. Und mit Digitalradio gibt es jetzt erstmals die Möglichkeit, auch in NRW, im größten Bundesland, diese Strukturen aufzubrechen und vielleicht mal ein landesweites Programm anzubieten. Deswegen hoffe ich, dass da was passiert. Ich in Sachsen habe das gleiche Problem. Wenn ich einen Call for Interest loslasse für meine landesweite Bedeckung, habe ich im Moment auch noch keine Bewerber. Ich hoffe, dass sich da bald was tut.
Übersetzt heißt das, NRW hat einfach gefragt, wie hoch ist das Interesse von Hörfunkveranstaltern am neuen digitalen Radiostandard DAB+. Um dies herauszufinden, so Zitat, wendet sich die Landesanstalt für Medien NRW mit einer sogenannten Bedarfsabfrage an private Radioveranstalter und an Plattform- und Telemedienanbieter. Und Jürgen Brautmeier, der Chef dieser Landesmedienanstalt, sagt, wenn das Ergebnis ist, es kommt wieder nichts, müssen wir auch keine weiteren Versuche unternehmen, das künstlich nach vorne zu bringen. Wir hätten dann alles getan? Also das hört sich nicht sehr optimistisch an, eher praxisbezogen und sachlich. Ich fragte nochmal Thomas Fuchs, wie er denn den Kollegen Brautmeier so verstanden hätte.
Ich habe den Kollegen Brautmeier so verstanden, dass es sich bezog auf ein laufendes Interessenbekundungsverfahren in Nordrhein-Westfalen. Nun muss man wissen, dass Nordrhein-Westfalen eine sehr spezielle Radiolandschaft hat mit einem sehr ungewöhnlichen Aufbau im privaten Radio. Insofern glaube ich nicht, dass das eine allgemeingültige Aussage ist, sondern das DAB-Wachstum wird aus meiner Sicht kontinuierlich weitergehen, insbesondere dadurch, dass die Autoradios immer stärker über DAB-Chips verfügen. Aber es ist eine sehr lange Strecke. Also wir reden hier über Zeiträume von etwa 10 Jahren, bis wir das erste Mal ernsthaft darüber nachdenken können, komplett zu digitalisieren.
Gibt es einen Abschalttermin für UKW?
Eindeutig nein. Das ist, glaube ich, die große Änderung auch in der Debatte mit dem privaten Radio und der ARD und dem Deutschlandfunk. Wir wollen keinen Termin nennen, sondern wir wollen Kriterien erreichen. Und wir haben gesagt, wenn wir 80% digitale Nutzung haben, dann rückt ein Abschalttermin näher. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Hauptaufgabe ist, die Geräte in die Haushalte zu bringen. Wir haben heute eine sehr große Studie auch vorgestellt, die sinngemäß sagt, wer DAB nutzt zu Hause, wer ein DAB-Gerät hat, ist davon begeistert, von der Qualität des Klangs, von der Vielfalt der Möglichkeiten und nutzt es immer stärker. Insofern ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, die Geräte unter die Menschen zu bringen, im Radio und zu Hause. Das Programm ist schon sehr gut und wird dann auch automatisch besser werden.
Also das war nochmal Thomas Fuchs. Er ist der Direktor der Medienschalt Hamburg und Schleswig-Holstein. Und Sie merken schon, je nachdem, wie man fragt, sagt der eine Umstieg ja, einen Termin nennen. Und viele andere sagen, nein, es ist Quatsch. Wir wollen erstmal die Geräte in die Haushalte bringen. Es bleibt täglich grüßt das Murmeltier, demnächst hier in diesem Medienmagazin.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Selbst dem, der kaum Medien zur Kenntnis nimmt, wird das Thema bemerkt haben, das Thema Flüchtlinge. Es beherrscht ja nicht nur die Medien, sondern auch die Diskussion in der Öffentlichkeit. Aber um in den Medien ihre Perspektive zu schildern, haben nun Geflüchtete ein eigenes Radio gegründet, das Refugee Radio Network. Im Dezember gab es die erste Sendung. Heute senden sie einen 24-Stunden-Livestream und haben eigene Sendungen in Lokalradios. Meine Kollegin Nina Klippel hat die Macher getroffen. Was ist RRN für ein Radioprogramm? Wie muss man sich das vorstellen? 24 Stunden Musik und Flüchtlingsmeldung oder...
Also es ist erstmal ein Radio von Flüchtlingen für Flüchtlinge und Larry McCauley, der Chefredakteur von RRN, der hat mir gesagt, dass es ihm darum geht, den Flüchtlingen eine eigene Stimme zu geben und deshalb hat er RRN gegründet.
I'm a Flüchtling and being a Flüchtling, I try to empower myself through radio. Been in Germany for over a year now, trying to set up something that is meaningful, something creative, something that empowers the refugees coming in.
Also Larry will sich stärker machen mit dem Radio und mit RRN will er etwas mit wirklicher Bedeutung schaffen. Inhaltlich geht es jetzt um Aufklärung, um Bildung, um Flüchtlingspolitik und RRN interviewt zum Beispiel den Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz oder Flüchtlinge in Heimen in Lampedusa und berichtet auch über Einzelschicksale.
Und das ist das Gute, dass man ja im Radio ja auch andere Radioprogramme akustisch erklingen lassen kann. Du hast uns einen Ausschnitt mitgebracht, was hören wir da?
Genau, das ist ein Ausschnitt aus der Sendung Flüchtlingspoesie.
Refugee Poetry Live on Refugee Radio Network. A stigma on my forehead produced evidence of war. Unprecedented circumstances made me a street man. Wish I never ever dreams of it.
Da erzählt Asuko Udo seine Geschichte sehr persönlich, dass ein Brandmal auf seiner Stirn ihn immer an den Krieg erinnert, dass er wegen des Krieges dann obdachlos wurde, was er eben niemals gedacht hätte. Und außer solchen sehr bewegenden Geschichten gibt es bei RRN aber auch Unterhaltung, auch zum Beispiel Spiele und Call-ins. Es gibt viel arabische und afrikanische Musik, da zum Beispiel viel Revolutionsmusik, Bob Marley zum Beispiel. Und RRN veranstaltet auch Partys und Kochabende, spielen Theater, aber hinter allem, auch hinter der Unterhaltung, steht immer ihre Message.
The message is simple. Give freedom, equality and justice. That's what we ask for. Basic human rights. Not to be treated as aliens or boogie people. People want to come and create problems, which is what the media has always been doing before. That's most of the reasons why we started to say, okay, let's start Refugee Radio and let's project something different.
geht ihnen einfach um Menschenrechte, darum ganz normal behandelt zu werden und nicht in den Medien irgendwie als Aliens dargestellt werden, sondern ihr Bild in den Medien selbst in der Hand zu haben.
Aber nochmal zu dem eigentlichen technischen Radio. Was läuft da tatsächlich? Also ist das ein 24-Stunden-Programm? Wird das UKW-gestützt verbreitet? Wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt sozusagen zwei Parts. Also einmal gibt es den 24-Stunden-Livestream, der online läuft. Und der hat ein recht klassisches Programmschema.
Der also, kommt aus Hamburg, oder?
Genau. Eine eher nachrichtliche Morningshow von 6 bis 10, die macht Larry, mit dem ich gesprochen habe. Am Mittag wird es dann eher ein bisschen softer, es gibt mehr Musik und dann Spezialsendungen am Abend. Das ist so der Livestream. Und dann hat RRN auch noch feste Sendeplätze bei anderen Sendern, zum Beispiel im Hamburger Lokalradio, bei FSK und bei Tide FM. So hat es angefangen. Und nächste Woche Samstag startet RRN auch hier in Berlin bei Alex um 19 Uhr, also direkt nach dem Medienmagazin. Und da läuft dann die Refugee Voices Show und die klingt so.
Hier ist Stimmen der Flüchtlinge mit Larry, Sammy und Azuko. Für einen kritischen Blick auf aktuelle Flüchtlingsthemen und die größeren Zusammenhänge.
Guten Tag, Hamburg und willkommen zur Refugee Voices Show. Das Freitagsboot. Ich bin El Capitan.
Und RRN hat mittlerweile auch Kooperationen mit Sendern in Frankreich, Italien und Österreich.
Du hast gesagt, es ist schon seit Dezember 2014 ein Radioprojekt. Ich zitiere jetzt mal Thomas de Maizière, unseren Bundesinnenminister, der sagt, wir haben das alles gar nicht kommen sehen, diese Flüchtlingswelle hier. Aber offenbar muss es ja schon ein Problem gegeben haben, sonst hätte man ja dieses Radio nicht gegründet. Wie kam es überhaupt zu dieser Gründung dann?
Also Larry ist jetzt in Hamburg seit einem guten Jahr und da hat er zusammen mit zwei anderen Nigerianern sich zusammengetan. Er hat vor einigen Jahren in Nigeria schon mal Radio gemacht und er fand eben genau, dass das Thema vor einem Jahr überhaupt nicht präsent war in den Medien und deshalb wollten sie sich mit RRN eine eigene Stimme geben.
If we don't get our voices out, we will die in silence, as refugees have been dying in silence in Germany, in Europe for many decades before we came. But now the situation has changed. Of course, sacrifices are made. People have died. But we shouldn't let those that have died die in vain. So by doing this, we give respect to those who have died in the cause of fighting for freedom, equality and justice.
Also Larry hat mir gesagt, die Flüchtlinge brauchen eben ihre eigene Stimme, um nicht unterzugehen. Und bei all den Menschen, die gestorben sind, um für die Freiheit zu kämpfen, sei es auch eine Sache von Respekt, mit RRN den Flüchtlingen Gehör zu schaffen, das sagt Larry. Und die Gründer, die haben dann per Crowdfunding Geld gesammelt. Mittlerweile kriegen sie auch Geld von Stiftungen. Und alle machen das aber bei RRN ehrenamtlich. Und sie werden unterstützt von Volunteers in ganz Europa.
Für mich war der erste Impuls, Radio klingt erstmal logisch, aber Flüchtlinge haben ja in der Regel, wenn sie, ich sag mal, dann doch auf der Flucht sind, anderes zu tun als Radio zu hören. Warum eigentlich ein Radioprojekt?
Also Radio hat schon besonders im Norden von Afrika einfach noch eine sehr große Bedeutung und man kann das ja schon auch mobil ganz gut empfangen überall. Und Larry sagt auch von sich:
I'm a radio junkie because I like radio a lot. I used to listen to radio when I was young. BBC, Deutsche Welle, and I know the importance of radio also in the society. So I have reached people in New Zealand, got response from Kenya, South Africa, Chile, in South America. So the outreach is vast and also networking with different refugee groups all over the world brings everybody together.
Also Larry sieht sich als Radio-Junkie und sieht eine große Bedeutung vom Radio für die Gesellschaft und deshalb bietet RRN auch Workshops an, bei denen junge Flüchtlinge lernen, Radio zu machen. Und für RRN ist Radio auch einfach ein gutes Mittel, um Flüchtlinge auf der ganzen Welt zu erreichen.
Und du wirst auch gleich mal den Link dorthin twittern, darum bitte ich dich, damit genau. Auch wir uns jetzt vielleicht schon mal vorab eine Meinung machen können, denn nächste Woche startet das ja, wie gesagt, erst bei Alex. Vielen Dank, Nina Klippel, sie hat die Macher von RRN, in Hamburg getroffen und hören wir noch mal kurz hinein, wie sich die Macher selbst sehen.
Okay, keep it locked on, Refugee Radio Network. Love freedom, love life.
Ich Ich dachte ursprünglich immer, Buzz kommt so von Alarm, weil es gibt ja im Fernsehen immer so den Buzzer, wenn irgendwelche Quiz-Sendungen starten. Aber glücklicherweise hat mich meine Kollegin Vera Linz aufgeklärt.
Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch nachgeschlagen im Wörterbuch. Also ja. Ich habe nachgeschlagen und da stand eben Gerücht zum Beispiel.
Gerücht, ja. Hm? Also ich dachte zum Beispiel, Buzzfeed macht immer so Alarmmeldung, ja. Aber das eigentlich ist das, kann man das so sagen, Gerüchtejournalismus?
Nein, auf keinen Fall. Ich nenne es Klickjournalismus, weil es auf den Klick optimiert ist. Aber Buzzfeed, wenn man dieses Wort versucht, irgendwie ins Deutsche zu übersetzen, könnte man sagen Gerüchtezufuhr oder Gerüchtefutter.
Buzzfeed ist ja, glaube ich, seit 2006 schon in den USA aufgeschlagen. Aus New York kam es wohl, glaube ich, ne?
Genau, da sitzen die.
Und seit genau einem Jahr gibt es Buzzfeed nun auch bei uns. Und wir müssen einfach mal drüber reden, weil offenbar... Ja, nee, es ist, wir müssen darüber reden, weil diese...
Lass uns reden.
Also es poppt andauernd auf, was du wissen sollst. Zum Beispiel gab es neulich 22 Geheimnisse, die Radiomoderatorin sozusagen für sich behalten. Und dann waren da vielleicht zwei Geheimnisse, die wirklich Geheimnisse waren. Und ich finde das ein bisschen grenzwertig. Aber vielleicht erklärst du doch mal bitte, was Buzzfeed eigentlich ist.
Gut, also und dann können wir ja noch über diese Geheimnisse reden. Angefangen hat Buzzfeed als eine Zusammenstellung von Links zu Themen, über die sich User ausgetauscht haben, beziehungsweise über die, die Links geteilt haben. Und dann hat man sich gesagt, ach, wir fügen da mal einfach eigene Artikel zu diesem Thema hinzu. Und seitdem gilt Buzzfeed als eine neue Form des Journalismus im Internet und hat schon etliche Ableger in England, in Frankreich, in Brasilien, in Indien. In Japan soll es bald einen Ableger geben und nun eben jetzt seit einem Jahr auch in Deutschland.
10.09.2014 genau. Wurde der erste Post online gestellt.
Genau, man muss dazu sagen, nur über einen Deeplink ist der zu finden. Darum gibt's den auch noch. Also der wurde nur über Twitter und Facebook verbreitet. Also und dann ist man, wenn man auf diesen Link geklickt hat, auf dieses Post gekommen.
Aber der 16. Oktober gilt ja als der eigentliche Start, denn da gab es ja diese Schlagzeile, die, weiß ich nicht, die ist ja legendär, 16 Schritte, wie du dich auf die russische Invasion vorbereitest.
Nee, das ist die Schlagzeile von dem ersten Post.
Ach so, okay.
Ja, ganz
genau. Ich dachte, die wurde am 16. Oktober
Da wurde die Website gelauncht, sodass man jetzt immer, wenn man buzzfeed.de eingibt, eben direkt darauf kommt.
Aber nochmal zu den 16 Schritte, wie du dich auf die russische Invasion vorbereitest. Sei bereit, wenn dein Land als nächstes befreit wird. Ist doch unglaublich, ne? Ich habe das extra so ein bisschen laut gesprochen, damit das so ein bisschen auch buzzermäßig rüberkommt.
Ja, du hättest auch satirisch sprechen können, das war eine satirische Schlagzeile.
Ach, Quatsch.
Zur Ukraine. Doch, doch. Darunter gab es dann kurze Videos und Fotos aus den russischen Medien, ironisch kommentiert. Ich habe den Link auch nochmal getwittert. Aber genau dafür steht Buzzfeed. Bunte Bilder, kurze Videos, grelle Überschriften, kurz Spaß und Unterhaltung. Und das alles ist optimiert für den schnellen Konsum und dafür die Inhalte per Klick weiterzuempfehlen. Deshalb nenne ich so Klickjournalismus. Und Chefredakteurin Juliane Leopold, sagt mal, wie die Philosophie der Seite zu verstehen ist.
Wenn man unsere Seite anguckt, wird man den Claim lesen, alles, was Leute lieben, zu teilen miteinander. Und das ist die Basis dessen, was wir machen. Wir überlegen uns, wenn wir ein Thema rangehen, wie können wir das Thema so aufbereiten, dass Menschen es miteinander teilen wollen, miteinander besprechen wollen, weil es eine bestimmte Haltung trifft oder weil es sie in ihrem Alltag so widerspiegelt.
Und sie hat mit 3 Mitarbeitern begonnen. Vor einem Jahr, 12 sollen es Ende 2015 sein. Bis zu 20 Geschichten veröffentlicht das Team täglich. Und daneben wird eben aufbereitet, was im Netz kursiert. Also Katzenbilder, Fotos von Dreharbeiten zum Star Wars Film, Sprüche übers Lieblingseis und vieles, 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 vieles mehr.
Ich muss zugeben, ich finde immer, wenn ich reinklicke, nichts wirklich, was mich interessiert. Wie sieht es denn mit harten News aus, also klassischen Nachrichten?
Ja, auch harte News präsentiert Buzzfeed inzwischen, aber vor allem erstmal auf dem englischsprachigen Markt. Und dort macht die Website auch klassischen Nachrichtenanbietern tatsächlich schon Konkurrenz. Also in den USA baut die Seite Politik und Auslandsreaktionen auf, während traditionelle Nachrichtenmarken wie CNN abbauen. Und vom amerikanischen Fernsehunternehmen NBC Universal hat Buzzfeed jetzt eine Investition über $200 Millionen bekommen, um TV- und Videoprojekte in Angriff nehmen zu können. In Großbritannien, das fand ich ein bisschen spektakulär, da ist der Nachrichtenchef des Guardians zu Buzzfeed gewechselt, vorher die Online-Chefin und eine weitere Mitarbeiterin aus dem Online-Bereich und die bauen jetzt das Nachrichtengeschäft von Buzzfeed UK auf. Da ist also Musik drin, auch wenn Buzzfeed Deutschland von diesen Dimensionen noch weit entfernt ist.
Viele, die mit großer Bewunderung auf Buzzfeed vor allem in den USA gucken, erkennen nicht, woher sich Buzzfeed entwickelt hat und welche Entwicklung es hinter sich gebracht hat. Buzzfeed hat angefangen als reines Unterhaltungsportal und daraus entstand dann irgendwann auch ein Nachrichtensegment und ein Verbrauchersegment, aber es war ein sehr, sehr langer Weg, wirklich über Jahre hinweg und ich wünsche mir, dass man uns diesen Weg auch zugesteht und uns zugesteht, unseren eigenen Weg zu finden. Ja, wir sind ein Unterhaltungsportal und ja, das sorgt im Fachpublikum manchmal für Stirnrunzeln.
Ich glaube, ich bin so einer, der die Stirn runzelt, aber ich bin offen. Also ich will das gleich von vornherein sagen, sonst hätte ich das Thema ja jetzt hier nicht in der Sendung haben wollen. Weil ich glaube, da ist tatsächlich nicht vielleicht Musik drin, aber vielleicht dann doch Wort drin. Aber es gibt ja inzwischen etliche Nachahmer
ganz
in Deutschland.
Genau, weil das ist so eine lockere emotionale Ansprache, die punktet bei jungen Leuten und das wollen die anderen, also die klassischen Zeitungshäuser natürlich auch gern haben, diese Zielgruppe. Und ganz seriöse Blätter machen jetzt sowas ähnliches. Seit Juli experimentiert die Zeit mit ihrem jungen Portal Z, die nennen sich irgendwie, habe ich mal gehört, Buzzfeed für Streber. Gerade in dieser Woche hat der Spiegel sein Angebot B-Not, ich weiß nicht, wie man es richtig sagt, offiziell bekannt gemacht. Das soll im Oktober starten. Und auch Springer baut sich sein eigenes Buzzfeed B4U. Aber du stehst nicht allein mit deiner Skepsis. Die ist natürlich da in der Branche. Und sogar im Netz wird die Sorge laut, dass anspruchsvolle Inhalte verdrängt werden könnten, sagt zum Beispiel der Blogger René Walter.
Das sind Inhalte, die über die Headline für den Klick optimiert werden. Und das führt natürlich dazu, dass sich andere Leute abgucken und das wird kopiert und dann werden eben nur noch die Inhalte geshared, die am populärsten sind, nicht mehr die am besten sind.
Nun ist ja nicht nur vom Guardian sozusagen eine Bewegung in Richtung BuzzFeed in UK gewesen, sondern auch Juliane Leopold ist ja eigentlich eine seriöse Journalistin. Was heißt eigentlich? Sie ist eine, war vorher bei Zeit Online und wie geht sie jetzt mit dieser Kritik um?
Ja, sie ärgert es schon so ein bisschen. Sie sagt, ja, wir arbeiten nach journalistischen Standards. Wir bringen auch Themen, die politisch wichtig sind, auch wenn das mal nicht klickt. Also in der aktuellen Flüchtlingskrise zum Beispiel hat das Portal Fakten geliefert unter dem Titel 15, also Achtung, Schlagzeile, 15 Antworten, mit denen du Vorurteile gegen Flüchtlinge entkräften kannst. Das fand ich durchaus hilfreich und auch Reportagen kommen auf die Seite.
Wir haben eine große Geschichte gemacht vom Lages so in Berlin, da ist eine Kollegin hingefahren und hat Flüchtlinge porträtiert und hat auch die Situation vor Ort dokumentiert, aber eben auf eine Buzzfeed-Art. Also es ist kein klassisches dpa-Stück geworden, sondern es geht sehr auf Empathie, auf Mitfühlen und es will Gesichter zeigen, es will Menschen zeigen.
Ja, und ob dieses werbefinanzierte Buzzfeed mit seiner Art des Journalismus, also Schlagzeile, Unterzeile, Bild und dann ein Kurzvideo, die Zukunft des Journalismus ist, das ist Juliane Leopold ziemlich egal. Was für sie zählt, ist, dass immer mehr Leute auf die Seite gehen, auch wenn sie konkrete Zahlen nicht nennen will bislang.
Ja, und jetzt kommen wir zu den Geheimnissen. Ich weiß ja zwei Dinge, die du jetzt machst, wenn das Mikrofon aus ist. Und das verraten wir aber nicht. Und ich weiß auch schon, wer ab 18 Uhr, Quatsch, ab 19 Uhr 5 hier am Mikrofon ist. Das sind so die Geheimnisse, die Radiomoderatoren haben. Bleiben Sie einfach dran hier bei Radio 1. Vielen Dank, Vera Linz.
Radio 1.
Und im Podcast Bonustrack gehen wir zurück, 10 Jahre zurück in das Medienmagazin vom 3. September 2005 und 10. September 2005. Zum einen gab es da eine Überschrift DAB ist tot, es lebe das Digitalradio. Lassen wir uns also überraschen. Und Sie erleben die Revolution beim Radio durch DRM, Digital Radio Mondial. Sowie noch dabei im Podcast-Bonustrack eine Revolution aus dem Bereich Fernsehen, wie man aus einem schlecht aufgelösten Film, zum Beispiel Standard-TV, einen schärferen macht im HD-Bereich. Lassen Sie sich überraschen, 10 Jahre zurück.
IFA. Hier auf SR2 Kulturradio,
Medienwelt.
Das Medienmagazin auf Radio 1.
Und zwar direkt von der Internationalen Funkausstellung in Berlin mit den Hauptthemen HDTV, Flachbildschirm und Nummer 3, Digitalradio. Na, das hatten wir doch schon mal in den letzten Jahren. Da hieß das Ganze noch DAB. Nun hat sich da einiges getan. Thomas Biemisdörfer hat sich darüber mit dem Vorsitzenden der ARD-Hörfunkkommission, Johannes Grotzki, unterhalten. Er ist zugleich BR-Hörfunkdirektor.
Herr Grotzki, wenn Sie heute von digitalem Radio sprechen, meinen Sie dann eigentlich noch DAB?
Nein, natürlich meine ich nicht nur DAB, aber auch DAB. Wir wissen, dass DAB im Moment der Begriff für einen Platzhalter ist. DAB steht ja für nichts anderes als für einen digitalen Verbreitungs- und Empfangsweg, der ergänzend zu UKW existiert, vor 10 Jahren inzwischen entwickelt wurde, 92% Flächendeckung in Deutschland. Trotzdem relativ erfolglos. Daneben gibt es die digitale Radio-Mondial-Entwicklung, eine Digitalisierung der Mittel- und Kurzwelle. Dann gibt es natürlich DVB-T, der terrestrische Empfang vom Fernsehen, wo im Huckepack-Verfahren selbstverständlich Radio verbreitet werden kann. Jeder, der sich heute für ein paar Euro, sagen wir mal 50 Euro, seinen Empfänger kauft, sieht beim Einschalten sofort, dass er auch Radiokanäle bereithält, die wir nicht nutzen. Nochmal, DAB ist sicher nicht der einzige und der ausschließliche Weg, muss aber so lange bei uns betrieben werden, um nicht möglicherweise die Digitalisierung der Verbreitungswege zum Scheitern zu bringen.
Die UKW-Verbreitung ist ja nun schon sehr, sehr lange ein sehr erfolgreiches Konzept. Muss man da überhaupt digitalisieren?
Natürlich muss man nicht digitalisieren, es gibt aber auch Gründe für das Digitalisieren. Eine digitale Verbreitung kostet ungefähr ein Drittel von dem, was UKW an Stromkosten, Verbreitungswege und auch von der gesamten Aufbautechnik braucht. Wenn Sie sich eine Senderstation anschauen, dann nehmen Sie einen kleinen Aktenschrank daher, da können Sie 10 digitale Programme raussenden. Sie brauchen aber dreimal denselben Aktenschrank für ein einziges UKW-Programm. Also das wäre auch ein technischer Fortschritt, der Geld spart. Das Zweite, UKW ist natürlich störanfällig. Wenn Sie heute die Möglichkeit haben und die Leute werden über das Fernsehen und über andere CD-Empfangswege verwöhnt, die werden nicht mehr bereit sein, Störungen in Kauf zu nehmen. Und wenn es möglich ist, im Auto störungsfrei und punktgenau ein Programm zu empfangen, dann sollten wir das natürlich den Menschen auch ermöglichen.
Es ist ungefähr die dritte Funkausstellung, in der vom großen Durchbruch für DAB gesprochen wird. Was steht denn so seit 10 Jahren diesem Durchbruch eigentlich im Weg?
Also ich persönlich spreche nicht von dem bevorstehenden großen Durchbruch von DAB. Nochmal, für mich ist DAB der Begriff, der Platzhalterbegriff für die Digitalisierung der Verbreitungswege Radio. Was dem im Wege steht, kann man ganz einfach sagen. Erstens, wir haben durch die Regulierungsbehörde in Deutschland eine so niedrige Feldstärke, 1 Kilowatt, dadurch ist kein Inhouse-Empfang gewährleistet. Also im Keller mit einem kleinen digitalen Radiogerät mit einer Handantenne funktioniert nicht. In London geht es problemlos, können Sie im Hotelkeller 50 Programme empfangen. Zweiter Punkt, wir haben keine billigen Geräte auf dem Markt. Da hat die Industrie sich auch noch nicht in dem Sinne bewegt, wie ich es für nötig halte. Dritter Punkt, wenn wir Digitalisierung, muss es natürlich einen Mehrwert gegenüber dem jetzigen UKW darstellen. Nicht nur in der Qualität, sondern auch in den Inhalten. Nur wenige Anbieter haben zusätzliche Inhalte. Der Bayerische Rundfunk hat zum Beispiel neben seinen 5 UKW-Programmen 5 originäre Digitalprogramme, die wir natürlich auch über das Internet und auch über Werbespots im Radio mitbewerben. Und wir haben eine relativ aktive Digitalgemeinde in Bayern. Das allein allerdings reicht nicht aus, um einen Massendurchbruch zu erzielen. Der letzte große schwierige Punkt vergleichsweise zu den billigen Geräten ist natürlich, 280 Millionen UKW-Empfänger sind auf dem Markt in Deutschland zu Hause bei den Leuten. Die müssen ja auch ersetzt werden.
Wenn Sie von originären digitalen Radio-Hörfunkprogrammen sprechen, was ist denn ein originäres digitales Radioprogramm, abgesehen davon, dass man das in CD-Qualität hören kann? Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, Zusatzdienste, Spartenprogramme.
Zunächst originär haben wir so verstanden, dass es Programme sind, die man nicht auf UKW empfängt. Der Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der derzeit in Kraft ist, limitiert ja den Bereich der UKW-Programme. Die können nicht mehr weiter ausgebaut werden. Wenn ich was Neues will, muss ich es im digitalen Bereich machen. Da versucht die Politik einen Druck zu machen. Auf EU-Ebene gibt es auch solche Szenarien, Druck auf die Programmanbieter zu machen, dass man im Digitalen aktiv wird. Dann gibt es darüber hinaus, wie Sie zu Recht sagen, auch noch andere Dienste. Beispielsweise haben wir computergenerierte Verkehrsdienste. Da gehen automatisch Texte in einen Computer, die werden zu einer Stimme verwandelt. Rund um die Uhr läuft das. Ich muss nicht 10 Minuten, Viertelstunde wie in einem Informationsradio oder die halbe Stunde auf die Nachrichten warten, um Verkehrsnachrichten zu bekommen, sondern ich bekomme sie immer ununterbrochen. Wenn das Ganze sogar noch regionalisiert ist, kann ich von einer Region in die andere fahren und solche computergenerierten Dienste empfangen. Darüber hinaus ist dasselbe mit Wetter, mit Börse und dergleichen auch möglich.
2010, 2012 sollte ja nun eigentlich dieser digitale Switch, wie es so schön heißt, erfolgt sein. Das heißt, wir schalten UKW ab und setzen ganz auf einen digitalen Verbreitungsweg. Ist dieser Termin Ihrer Meinung nach noch zu halten?
Nein, absolut unrealistisch. Ich glaube, es wird ziemlich lange ein analog und digitales Nebeneinander geben. Ich stütze mich besonders auf die Entwicklung in der Schweiz, in Norditalien und in Frankreich. Wie auch bei der BBC, die ja nun sehr stark ein Vorreiter mit der britischen Industrie und den privaten Anbietern vom digitalen Verbreitungsweg ist und trotzdem das analoge aufrecht erhält. Noch einmal, wir können nicht mit einem Stichpunkt 280 Millionen UKW-Geräte ablösend auf den Müll schmeißen.
Element of Crime auf Radio 1 mit Delmenhorst. Die internationale Funkausstellung 2005 ist seit Mittwochabend Geschichte. Seit Donnerstag wird die Messe Berlin umgebaut für die Popcom. In Ergänzung zum letzten Radio 1 Medienmagazin direkt von der IFA, im Netz übrigens noch weiter zu hören unter radio1.de, will ich jetzt noch 2 IFA-Highlights nachschieben. Revolutionäres, wirklich Revolutionäres im Fernsehen und Hörfunk. Das Radio vielleicht zuerst. Und falls Sie am Montag vergangener Woche um 9.57 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit zufällig das Deutschlandradio Kultur auf Langwelle 177 Kilohertz eingeschaltet hatten, wird Ihnen das hier sicher aufgefallen sein.
In Europa gegeben hat, dass das immer stärker unterdrückt wird, das setzt so in den...
Tja, manche Hörer glaubten, der Sender wäre kaputt oder vielleicht auch der Empfänger, aber es handelte sich um den Beginn eines neuen Zeitalters, wie uns jetzt AM-Experte Kai Ludwig erklären kann. AM ist der Bereich der sogenannten amplitudenmodulierten Wellen und steht für das, was man oft auch am Kofferradio lesen kann, AM, nämlich Kurzwelle, Mittelwelle und Langwelle. Kai, warum rauscht es jetzt dort wie ein Wasserfall?
Weil ganz einfach jetzt auch in diesen Bereichen digital gesendet wird. Das nennt man DRM. Das hat nichts mit diesem Digital Rights Management zu tun, das man ja oft schon davon gehört hat, wenn man zum Beispiel Musikstücke aus dem Internet herunterlädt, im WMA-Format und so weiter. Nein, das heißt Digital Radio Mondial, also ein englisch-französisches Kunstwort. Und was wir gerade gehört haben, das war nun eben nichts anderes als die permanente endgültige Umschaltung dieser Langwelle zum Digitalbetrieb.
Nun denkt man ja, dass digital entweder etwas ist oder nichts ist, weil es Nullen und Einsen gibt, aber offensichtlich ist das dann analog, das Rauschen. Aber wie hört es sich denn nun digital an?
Na, im Idealfall hört sich das zum Beispiel so an.
Vous écoutez RFI, il est midi et demi à Paris, il est 10h30 en temps universel. Les informations nous sont présentées par Raphaël Ebenstein.
Also das klingt eher so, wie man es eigentlich aus dem Internet gewohnt ist, wenn man sich da irgendeinen Audiostream anhört. Aber Kurzwelle ist ja nun nicht ein ständiges vorhandenes Signal, sondern es gibt atmosphärische Störungen, das kennen wir. Da gibt es dann Schwund, da gibt es dann immer wieder auch Verzerrungen und Störungen. Ist denn DRM dagegen unanfällig?
Na, so ganz nicht. Wenn zum Beispiel so ein Schwund auftritt, dann hört sich das beim DRM-Empfang so an.
Und nicht immer ist es so passend wie hier, das Gestottere.
Ja, das ist natürlich passend rausgeschnitten, ja. Ja, dagegen kann man natürlich etwas tun. Es gibt auch robustere Übertragungsverfahren mit niedrigerer Datenrate, die dagegen unanfälliger ja sind. Das hört sich dann natürlich nicht mehr ganz so überzeugend an. Hier haben wir zum Beispiel so ein Beispiel.
Klingt dann doch schon wieder fast wieder wie Mittelwelle.
Ja, genau, das ist ungefähr dann auch wieder dieselbe Übertragungsbandbreite. Wobei man nun noch sagen muss, es kommt auch auf Kurzwelle auch vor, dass mal überhaupt nichts mehr zu hören ist. Zum Beispiel gestern und heute war das erst wieder der Fall. Dann hilft natürlich auch bei DRM nichts mehr.
Nun heißt es ja, die internationale Funkausstellung in diesem Jahr habe den Durchbruch für DRM gebracht, also Digital Radio Mondial. Was genau ist mit diesem Durchbruch gemeint? Weil ich habe schon so viele Durchbrüche erlebt, also auf der IFA, was zum Beispiel DAB anbelangt.
Ja, für DRM ist es ja auch nicht der erste Durchbruch. Den ersten gab es zum Beispiel schon vor 2 Jahren mit der Ausrufung des Regelbetriebs. Nun, hier in diesem Jahr ging es darum, dass erstmals DRM-Radios vorgestellt wurden, die etwas preisgünstiger sind als das, was es bisher gab. Und zwar ungefähr 250 bis 300 Euro sollen die kosten und zu Weihnachten sollen die dann auch in die Geschäfte kommen. Das sind übrigens, DAB ist ein gutes Stichwort, Kombigeräte, die DAB und DRM empfangen können. Dafür hat man nun auch schon ein neues Dachlogo aufgemacht und zwar Digitalradio DR.
Sehr einfallsreich, weil das Digitalradio ja auch wiederum von DAB belegt wurde. Das Digitalradio. Was denken die sich dabei?
Ja, ich weiß es auch nicht, denn langsam dürfte die Verwirrung hier beim Konsumenten wohl wirklich perfekt sein. Ja, zu diesen DRM-Radios gab es nun von Peter Sänger, dem technischen Direktor der Deutschen Welle, auch eine interessante Bemerkung auf einer Pressekonferenz, von der uns ein Mitschnitt zur Verfügung gestellt wurde von Wolf Harrand, dem langjährigen Medienredakteur von Radio Österreich International.
Da möchte ich Ihnen gerne sagen, das war eigentlich nur möglich, weil wir einen ganz starken Partner in DRM haben, den größten kommerziellen Broadcaster oder Rundfunkanstalt in Europa, RTL.
Ja, das wurde uns wieder per MP3 zugefeilt. Klingt auch so ein bisschen wie DRM.
Ja. Ja, und für die Deutsche Welle selbst machte Peter Sänger natürlich auch noch eine Ankündigung, die schon Diskussionen auslöste. Und zwar begannen haben diese Diskussionen gleich auf dieser Pressekonferenz.
Wir haben uns voll zu DRM entschlossen. Wir werden sogar unsere Ihnen sicher bekannte 6075 ab nächstes Jahr schon zeitweise digital ausstrahlen und nicht mehr analog. Vorausgesetzt, die Radios sind zu einem vernünftigen Preis am Markt, um unsere Hörer in Europa so langsam auf die digitale Übertragung zu ziehen.
Mein Name ist Lothar von Wirth. Ich habe keine Firma, aber ich habe ganz viele portable Kurzwellenradios. Die 6075, ihre Top-Frequenz, da wäre es doch besser, Sie würden eine andere Frequenz nehmen für DRM und die 6075 beibehalten.
Ich habe nicht gesagt, dass wir die 675 gänzlich abschalten. Ich habe gesagt, wir werden Zeitsegmente auswählen, die außerhalb der Haupthörzeiten liegen und werden versuchen, dort mit DRM anzufangen. Aber unser Interesse ist, und das müssen Sie bitte akzeptieren, das so schnell wie möglich am Markt einzuführen, weil wir sparen sehr viel Geld für die Ausstrahlung. Sorry, tut mir leid.
Kann ich euch da so ein bisschen heraus, dass das Medium DRM von den echten Kurzwellenhörern, naja, vielleicht nicht so ganz angenommen wird?
Nicht so ganz ist da fast noch geschönt gesagt. Es wird sogar sehr massiv abgelehnt. Und das hat zunächst mal etwas damit zu tun, wie diese DRM-Signale in einem gewöhnlichen Radio in Erscheinung treten. Können wir mal ganz schnell reinhören, zum Beispiel 855 kHz, wo das Deutschlandradio jetzt.
Du hast jetzt ein Radio mitgebracht. Genau. Halt mal ans Mikrofon.
Es rauscht eben ganz einfach sehr laut. Ja, das stört schon auf Mittelwelle, aber auf Kurzwelle ist das Problem nun, dass dort die Sender noch wesentlich dichter gepackt sind wie auf Mittel- und Langwelle. Und die DRM-Signale werden ja zwischen die bestehenden AM-Signale gelegt. Es gibt da also keine Bandtrennung zwischen analog und digital und es soll sie auch in Zukunft ausdrücklich nicht geben.
Aber ist denn DRM nicht, das hört man immer wieder, die Rettung der Kurzwelle, weil diese analogen Sender erstmal viel zu teuer sind und man tut sich das im Zeitalter des CD-Klangs einfach nicht an?
Naja, die Frage ist, was will man denn unter Kurzwelle verstehen? Ich nehme mal ein Beispiel. Für die BBC wurden für DRM-Sendungen die stillgelegten Kurzwellensender in Norwegen wieder eingeschaltet. Man könnte sagen, die Kurzwelle wurde gerettet, aber den deutschen Dienst der BBC, den hat die Aussicht auf DRM, die es ja schon 1999 gab, bekanntermaßen nicht gerettet. Und was Norwegen angeht, die Auslandssendungen wurden auch vor dem Hintergrund der Perspektive DRM eingestellt.
And so we wind up 46 years of English broadcasts from Norway. In the control room today, Monica Rood. In the studio, Zina Stirp. And this time, we'll say au revoir, auf Wiedersehen, and keep hoping.
Ja, ich habe da mit einem Kenner der Szene dazu gesprochen. Der äußerte sich ganz pessimistisch. Er meinte, das Sterben der Auslandssender werde weitergehen und er sieht in DRM möglicherweise sogar nur ein letztes Aufbäumen.
Also doch keine Revolution der Kurzwelle?
Na, die könnte es schon geben, wenn DRM zum Erfolg wird. Die Frage ist nur, wie die dann aussehen wird. Möglicherweise werden dann künftig kommerzielle Veranstalter das Bild der Kurzwelle bestimmen. Wir haben ja gehört, RTL ist eine ganz maßgeblich treibende oder vielleicht sogar die treibende Kraft überhaupt hinter DRM. Da könnte schon eine Revolution zu erwarten sein, aber ob es eben die erhoffte Rettung ist, die sich die Kurzwellenhörer vielleicht vorstellen, das wäre dann eine andere Frage.
Wir werden die Revolution begleiten, nicht orange, sondern digital. Ich bedanke mich bei Kai Ludwig. Tschüss.
Tschüss.
Paul McCartney mit einem Lied über einen Filzstift, Fine Line auf Radio 1. Die internationale Funkausstellung, ich sagte, ist zu Ende. Leider kann man nur nicht mehr in die Hall of Fame. Man kann sie virtuell besuchen. Da stehen die wirklichen Innovationen. Vergeben wurde diesmal zum zweiten Mal, aber zum ersten Mal auf der IFA der Plus X Award. Das ist Europas größter Technologie-Contest. Um ein Zeichen für Qualität zu setzen, wurde mir gesagt. Aber wie misst man denn nun wirklich Qualität? Ist das nun die teuerste HiFi Anlage der Welt, die Qualität verspricht. Ich fragte Achim Zolke, Pressesprecher des Plus X Award.
Qualität wird bei uns gemessen in drei Kategorien. Wir haben uns im vergangenen Jahr 2004, als so diese Geiz ist geil Mentalität im wahrsten Sinne des Wortes auf den Markt kam, gefragt, was macht eigentlich wirkliche Markenqualität aus? Und wir sind zum Schluss gekommen, dass dies wohl die drei Kategorien sind, die wir hier auch beim Plus X Award in denen wir es auszeichnen. Das ist zum einen Innovation, das ist Design und der Bedienkomfort.
Können Sie vielleicht ein Highlight nennen, was Ihnen ganz besonders gefällt? In der Hall of Fame sind ja mehrere Exponate ausgestellt.
Ja, vielleicht Highlights aller drei Kategorien. Wir haben für den Bedienkomfort eine Anlage in diesem Jahr auszeichnen können von Sanyo Fischer. Der Vorteil hier, diese Anlage ist eine wirklich hochwertige HiFi-Anlage, die gleichzeitig einen USB-Slot hat. Das heißt, wenn man mit einem USB-Stick oder mit einem MP3-Player da rein möchte, dann kann man eben diese Musik, die man auf dem MP3-Player hat, auf einer Party verwenden, in wirklich hervorragender Lautstärke und Qualität. Das gute Stück liest Ordnerstrukturen, Dateistrukturen etc. Und deshalb hat es den Preis für Bedienkomfort bekommen. Was uns auch sehr gut gefällt, sind die Lautsprecher von Blue Room Germany. Das sind so knubbelige, sehr poppig bunte Lautsprecher, die eigentlich so ein bisschen aussehen wie Gummibärchenform. Nur der Sound ist alles andere als süß. Hier ist wirklich Design follows Function. Die guten Stücke sind organisch designt und verhindern über ihr Design tatsächlich stehende Wellen, was so Störgeräusche sind. Also die sehen nicht nur extrem stylisch aus, sondern das Design macht hier auch wirklich etwas.
Nun ist die IFA zu Ende. Wo kann man sich diese ganzen Innovationen nochmal ansehen? Sicherlich im Internet?
Richtig. Unsere Partnerseite heißt heimkinomarkt.de, dürfte den ein oder anderen medieninteressierten Menschen sicherlich ein Begriff sein. Eine große Seite für Unterhaltungselektronik, nur da es unsere Partnerseite ist, finden Sie dort alle Gewinne, also auch die im Bereich Car Entertainment, im Bereich Haushaltsgeräte. Heimkinomarkt.de zeigt die Gewinner und man kann sich die Gewinner gleich auch kaufen bzw. erwerben im EP-Netshop unseres Handelspartners Elektronikpartner.
Das Gerät, was mich von den Innovationspreisträgern am stärksten beeindruckte, ist eher doch unbezahlbar. Es wird aber, da finde ich felsenfest von überzeugt, die Fernsehübertragung revolutionieren. Ganz einfach erklärt, macht das Gerät, das sich nennt All Can View, aus einem schlechten Videosignal ein sehr, sehr, sehr gutes. Zum Beispiel von PAL-DVDs, hochaufgelöste Aufnahmen, die einem glauben machen, man säße im Kino oder zumindest vor einer HDTV-Aufnahme. Das haben einige Aussteller auf der IFA in Ermangelung von HD-Material auch gemacht. Damit wird Großbildprojektion letztlich schon mit PAL scharf und rauschfrei. Und das in Echtzeit und zu einem 20stel der Datenmenge, die Fernsehen im MPEG-Standard benötigt. Das musste ich mir erklären lassen von Christian Alpert. Er ist von dem Vertrieb und Marketing der Firma und Uwe Prochnow, Kopf der Firma Advisicen.
Viele kennen das sicherlich davon, wenn man ein kleines Bild aus dem Internet holt und dieses anfängt größer zu machen, um sich ein Plakat davon zu drucken, dann wird man mit Erschrecken feststellen, dass dann plötzlich die kleinen Pixel, die aus der MPEG-Komprimierung entstehen, so groß werden wie die Fliesen im Bad. Und in unserem Verfahren ist das so, dass wir komplett diesen Videostream in eine auflösungsfreie, vektorielle Form bringen und dieser dann mit einer absolut verbesserten Kanten- und Tiefenschärfe ein wesentlich sauberes Bild auf dem Screen zeichnet.
Nun habe ich das schon mal in irgendwelchen Science-Fiction-Thrillern gesehen. Da kommt dann irgendein Agent und sagt, er hätte einen Band von einer Videoüberwachung und man soll doch bitte eine verdächtige Zielperson, wie es immer so schön heißt, links hinten herausfiltern. Dann sieht man dann also tatsächlich so einen mega großen Pixel und plötzlich wie durch Zauberhand wird das alles scharf und man erkennt sogar, welche Marke das T-Shirt hat. Es ist immer wieder erstaunlich. Wurden Sie von solchen Thrillern angeregt oder war die Militärtechnik im Hintergrund, die gesagt hat, wir müssen jetzt aus dem Weltraum erkennen, welche Schuhgröße Putin hat oder so?
Die Militärtechnik war sicherlich nicht der anregende Faktor für uns. Leider ist es so, dass man auch diese Technologie für solche Dinge verwenden kann. Aber wir sehen uns gerade bei dem Verfahren, was wir im All-Can-View verwenden, im High-End-Sektor angesiedelt. Das heißt also, wir möchten all die technischen Probleme, die bisher alle großen Screen-Hersteller haben, damit lösen. Das bedeutet, wir möchten all diese sehr, sehr hochauflösenden Bildschirme, die jetzt überall am Markt verfügbar sind, oder hochauflösende Projektoren, die am Markt verfügbar sind, jetzt endlich auch mit einem vernünftigen Bildmaterial befüllen können.
Aber irgendwann muss doch die Idee gekommen sein, diese schlechten Bilder aufzupushen. Jeder Fachexperte sagt doch, man kann schlechte Bilder nicht besser machen.
Also grundsätzlich ist das erstmal unter dem Maßstab, wenn man das von dem Grundmaterial der MPEG-Komprimierung sieht, richtig. Wenn man allerdings auch an einen schlechten Film, an einen verrauschten Film, einen sehr begabten Künstler und Zeichner setzen würde, wäre auch dieser in der Lage, natürlich mit viel, viel Eigenkreativität dieses Bild zu verbessern. Wir können natürlich nicht auf solche Dinge zurückgreifen, weil das ja subjektive Eindrucksverbesserungen sind, sondern wir stützen uns dort auf technische Verfahren, sodass wir zum Beispiel exakt ausmessen, wie groß sind in diesem Stream die MPEG-Blöcke, sodass wir eine Filtermaske erstellen können, um zum Beispiel dieses Blocking, was auftritt und was das Bild natürlich auch schlecht und unscharf macht, komplett eliminieren. Und wir zeichnen dann um ganz spezielle Objekte, die vorher analysiert wurden, auch in der Position, wo sie im Bild stehen, ob im Vordergrund oder Hintergrund. Und diese Objekte werden mit einer sehr harten und exakten vektoriellen Linie umzeichnet, so dass für den Zuschauer der Eindruck entsteht, dass durch die zunehmende Kantenschärfe auch das gesamte Bild schärfer wird. Wir sind dabei nicht in der Lage, das muss man auch ganz klar sagen, zusätzliche Bildpunkte zu generieren in Form, dass man vielleicht vorher seine Augen nicht gesehen hat und jetzt könnte man plötzlich die Augenfarbe erkennen. Das geht also nicht. Da wären wir sicherlich wirklich irgendwo im James-Bond-Film, aber wir können durch die Kanten- und Farbkorrektur ein so unglaubliches Maximum aus diesem Bild rausholen, zumal wir immer Videosequenzen analysieren und keine einzelnen Bilder. Somit lassen sich zum Beispiel auch verdeckte Objekte durch Artefakte von MPEG und so weiter und so fort oder Hautdetails, wenn man eine Person, ein Gesicht betrachtet, herausholen, indem wir die gesamte Videoszene in seiner Analyse so unterteilen, dass eine dynamische Textur entsteht, die sozusagen in der Videoszene ab Frame 1 einsetzbar ist, obwohl Teile der Informationen erst im Frame 17 vorkommen.
Das hört sich trotzdem immer noch sehr aufwendig an. Da steckt eine lange Entwicklungsarbeit drin. Da stecken hochwertige Materialien drin. Und das klingt nach teuer. Es ist auch teuer. Sie verkaufen die Kiste nicht unter 13.000 Euro. Das kann sich keiner leisten, der einfach mal seine High-8-Aufnahmen ein bisschen aufmotzen will. An wen richtet sich Ihre Erfindung?
Wir haben mit dem AllCamView einen ersten Schritt getan, mit dem wir den High-End-Markt adressieren. Der AllCamView dient also nicht nur dazu, im High-End-Markt ein Gerät zur Verfügung zu stellen, das die notwendigen Auflösungen, die Screens fordern, jetzt auch liefern kann. Wir möchten mit dem AllCamView auch ganz klar die Technologie vorstellen. Wir möchten mit dieser Technologie beweisen, dass es geht. Wir haben natürlich das Ziel, diese Technologie auch zu adaptieren, dass es möglich ist, sie in anderen Abspielern einzusetzen. Wir haben diese Technologie schon ausgiebig getestet, auch in dieser Richtung, und es ist durchaus möglich, so es denn Interesse in der Industrie daran gibt und alle Zeichen deuten darauf hin, durchaus möglich, dies in anderen Geräten zu verbauen. Im Moment haben wir aber ein Gerät entwickelt, das nicht nur eine High-End-Leistung abliefert, sondern auch den High-End-Markt damit adressiert und daraus resultiert auch der Preis.
Aber man kann mit der Kiste, ich sag mal Kiste, auch die Heizungsanlage für das Einfamilienhaus steuern. Es ist also mehr als nur ein Bildaufmotzer.
Das Verfahren, was wir hier implementiert haben, ist natürlich die Kernerfindung in unserem AllCamView. Wir haben aber sämtliche Funktionalitäten, die man sich von einem Mediencenter wünschen kann, zusätzlich implementiert. Das heißt also, eine Kommunikationszentrale mit Videotelefonie, mit Fax, SMS, E-Mail ist enthalten. Es ist natürlich auch als Spieleplattform verwendbar. Aber ganz wichtig, was Sie angesprochen haben, ist das Multiroaming für uns. Ohne irgendeine Vernetzung im Haus vornehmen zu müssen, eine physische Vernetzung vornehmen zu müssen, sind wir in der Lage, mit dem AllCamView ein komplettes Haus zu vernetzen. Es muss kein neues Kabel installiert werden, einfach Stecker rein und die Vernetzung des Hauses steht.
Also es geht über das Wechselstromnetz des Hauses?
Das ist korrekt, es geht über das Wechselstromnetz. Es wird dort störungsfrei eingekoppelt. Wir nutzen da etablierte Technologien, haben sehr darauf geachtet, dass die Problematiken, die diese Technologie manchmal mit sich brachte, dass wir die bei uns vollkommen ausgeschlossen haben und wir damit auch mit höchster Qualität auch im Hausnetz zum Beispiel Video übertragen können.
Also ich muss schon Verständnis wahrscheinlich aufbringen, weil die Entwicklung war ziemlich teuer. Haben Sie da mal eine Größenordnung, damit wir auch ein bisschen Mitleid mit Ihnen haben?
Also wenn wir jetzt mal von der reinen Entwicklungsleistung ausgehen, weil die Zeit war ja noch eins der ganz tragenden Punkte und viele Leute haben auch aus purer Begeisterung und Commitment mitentwickelt. Das lässt sich niemals in Rechnung stellen, aber 4,2 Millionen Euro war, sage ich mal, die Grundentwicklungssumme für dieses Verfahren, weil man muss ganz ehrlich sagen, auch wir waren nicht gleich von Anfang an erfolgreich. Die Vision und das Konzept stand dazu, aber bis zur Umsetzung war es ein sehr, sehr langer Weg, ne, der natürlich mit vielen, vielen kleinen Schritten erledigt werden musste. Doch jetzt sind wir durch und das ist klasse.
Und das wurde belohnt auf der Internationalen Funkausstellung mit einem Innovationspreis. Auch herzlichen Glückwunsch von mir dafür. Dankeschön. Dankeschön.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu reparieren.